Viele Gläubige erleben ihr Leben mit Gott nicht als geradlinigen Weg, sondern eher wie eine lange Strecke durch unübersichtliches Gelände, Prüfungen, innere Kämpfe, unerwartete Umwege. Die Bücher 2. Mose, 3. Mose und 4. Mose zeigen, dass diese Erfahrung kein Zufall ist, sondern Teil eines großen Plans. Gott führt sein erlöstes Volk bewusst durch eine große und schreckliche Wüste, um es zu formen, mit sich zu verbinden und es für etwas Größeres vorzubereiten, als es sich selbst je hätte ausdenken können. Durch die Wüste, von Versorgung, Zucht und Vorbereitung. Die Wüstenreise der Kinder Israels ist kein Umweg, sondern Bühne und Werkzeug von Gottes Zuwendung. 4. Mose öffnet uns die Augen dafür, dass der Weg nicht trotz, sondern mit der Wüste geführt wird. Der Bericht fasst es schlicht zusammen, und wir brachen auf vom Horeb und zogen durch diese ganze große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Gebirge der Amoriter, wie der Herr, unser Gott, es uns geboten hatte. Was das Volk als groß und schrecklich wahrnahm, war zugleich der Raum, in dem Gott sich als der Treue erwies, der ihre Schritte zählt. In der kargen Landschaft, in der sie nichts in der Hand hatten, zeigte er, dass er selbst ihre Quelle ist. Er ließ sie hungern, um sie dann mit Manna zu nähren, er führte sie zu wasserlosen Lagern, um Wasser aus dem Felsen hervorkommen zu lassen. Der Wüstensand liegt bloß, wie abhängig der Mensch ist, gerade dadurch wird sichtbar, wie reich Gott in seiner Fürsorge ist. Nach der Typologie besteht das christliche Leben darin, durch eine große und furchtbare Wüste zu ziehen. In ihr begegnen uns mannigfaltige Prüfungen und Leiden, doch zugleich erfahren wir göttliche Fürsorge und Versorgung. Da wir aber, wie die Kinder Israels, oft ungehorsame Kinder sind, kommt zu Gottes Fürsorge und Versorgung auch seine Zucht hinzu. Der Weg durch die Wüste ist zugleich der Weg der Zucht. Die Geschichte in 4. Mose zeigt, wie Gott seinem Volk nahe bleibt, obwohl es murrt, zweifelt und sich abwendet. Er demütigt, prüft und erzieht. So wird es im Rückblick zusammengefasst, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gottes Zucht entlarvt nicht, um zu verwerfen, sondern um zu reinigen, sie legt das Herz frei, damit seine Gnade tiefer greifen kann. Was wie Verzögerung aussieht, ist oft verborgene Vorbereitung, er löst von Ägypten, von alten Sicherheiten und inneren Götzen, damit das Volk nicht nur räumlich, sondern innerlich bereit wird für das gute Land, das Bild für Christus selbst. Die Liste der 42 Lagerplätze in 4. Mose 33 wirkt nüchtern, doch in Gottes Blick ist kein Lager zufällig, kein Abschnitt belanglos. Jeder Halt, jeder Aufbruch ist ein Schritt in Richtung des verheißenen Landes. So verwandelt der Herr auch in unserem Leben trockene Strecken in Orte der Formung. Inmitten von Prüfungen und erlebter Zucht wächst leise die Gewissheit, der, der uns durch die Wüste führt, bereitet uns vor, seinen Reichtum tiefer zu ergreifen. Diese Hoffnung macht das Ausharren nicht leichter, aber sinnvoll, sie schenkt dem mühevollen Weg eine Richtung, die über die Dünen hinausweist. Und wir brachen auf vom Horeb und zogen durch diese ganze große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Gebirge der Amoriter, wie der Herr, unser Gott, es uns geboten hatte, und wir kamen bis Kadesh Barnea. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wer die Wüste des eigenen Lebens nur als Summe von Engpässen und Enttäuschungen sieht, verliert schnell Mut und Orientierung. 4. Mose lädt dazu ein, den Blick zu weiten, hinter dem sichtbaren Mangel steht ein Gott, der bewusst führt, prüft und erzieht, um uns für seinen Reichtum zuzubereiten. Die vielen Lagerplätze Israels erinnern daran, dass Gott die Etappen unseres Weges sorgfältig nummeriert, auch jene, die wir selbst lieber übersprungen hätten. Wenn die Zucht Gottes spürbar wird, darf das Herz lernen, sie als Sprache seiner Liebe zu verstehen, nicht als Zeichen seiner Distanz. In diesem Licht hört die Wüste auf, ein sinnloser Zwischenraum zu sein, sie wird zur Schule des Vertrauens, in der unsere Wurzeln tiefer in Gott hineingehen und unser Hunger nach dem guten Land, nach Christus selbst, wachgehalten wird. Wer so seinen Weg liest, entdeckt mitten im Sand Spuren der Fürsorge und kann selbst in langen Durststrecken leise sagen, dieser Abschnitt ist Vorbereitung, nicht Verwerfung. Priesterliche Armee, mit Gott und für Gott kämpfen. In 4. Mose erscheint Israel nicht nur als pilgernde Schar, sondern als geordnetes Heer. Gleich im 1. Kapitel heißt es, von 20 Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeren, du und Aaron. Die Erlösten werden gezählt, geordnet, ihrer Stämme und Plätze bewusst, nicht, um menschliche Stärke zu feiern, sondern um ihren Auftrag sichtbar zu machen. Dieses Heer ist priesterlich, es lebt von Opfer, Gegenwart Gottes und Fürbitte und ist gerade darin zum Kampf berufen. Der Zug durch die Wüste ist deshalb kein bloßes Überleben, sondern ein Voranschreiten im Blick auf das gute Land. Wenn 4. Mose von Auseinandersetzungen mit Arad, Sihon, Og und Midian erzählt, werden hinter den historischen Königen geistliche Frontlinien sichtbar. Der Text deutet die unsichtbare Tiefe an, wenn er von mächtigen Königen spricht, die dem Eintritt in das Land im Wege stehen. Was im Alten Bund als Kampf gegen Völker geschildert wird, spiegelt im Licht des Neuen Bundes den Kampf gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, von denen es heißt, dass unser Ringen nicht gegen Fleisch und Blut ist. Als priesterliches Heer kämpften Gottes auserwählte Erlöste Seite an Seite mit Gott und für Gott. Wollen wir heute ebenso mit und für Gott kämpfen, müssen wir zuerst mit ihm ziehen, mit ihm wandeln und mit ihm leben und darüber hinaus vieles in der Wüste durchleben. Nur so werden wir befähigt, gemeinsam mit Gott zu kämpfen. Die priesterliche Armee Israels kämpft nicht aus eigenem Impuls, sondern an Gottes Seite. Das Gebet, die Opfer, das Hören auf den Befehl des Herrn gehen dem Schwert voraus. So wird ein Muster erkennbar, wer mit Gott zieht, lernt mit Gott und für Gott zu kämpfen. Der Sieg über die Torwächter vor Kanaan öffnet den Weg, damit das Volk das gute Land einnehmen kann, geistlich gesprochen schafft solcher Kampfraum, damit der Christus, das wahre gute Land, in seinem Volk Gestalt gewinnt und das Königreich Gottes unter ihnen Wurzeln schlägt. Dieser Horizont korrigiert ein verengtes Verständnis von Gemeindeleben. Es geht nicht zuerst um ein geschütztes religiöses Klima, sondern um eine gemeinsame Stellung im geistlichen Kampf, in dem Christus als Herr bekannt wird. Wenn eine Gemeinde lernt, dem Herrn gemeinsam zu vertrauen, Versuchungen zu widerstehen, Entmutigung nicht das letzte Wort zu lassen und den Lügen der Finsternis das Evangelium entgegenzustellen, dann ist sie Teil dieser priesterlichen Armee. Der Weg dorthin führt, wie bei Israel, durch die Wüste, durch Lernwege, Fehlschläge und erneuertes Vertrauen. In dieser Spannung liegt auch Trost, keine innere Auseinandersetzung, kein äußeres Ringen ist vergeblich, wenn es Gott hingeöffnet wird. Inmitten von Kampf und Müdigkeit wächst die leise Gewissheit, dass der Herr selbst der Bannerträger ist, der sein Volk nicht in den Kampf führt, um es dort liegen zu lassen, sondern um es mehr in das Erbe hineinwachsen zu lassen, das er verheißen hat. Von 20 Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeren, du und Aaron. Das Bild der priesterlichen Armee bewahrt davor, das Christenleben entweder als reine Innerlichkeit oder als bloßes Aktivsein zu betrachten. 4. Mose verbindet beides, Nähe zu Gott und Teilnahme an seinem Kampf. Wer das Gemeindeleben so versteht, rechnet mit Widerstand, wird davon aber nicht überrascht und schon gar nicht definiert. Statt in Entmutigung zu versinken, wenn geistliche Kämpfe zunehmen, kann das Herz lernen, sie im Licht des Einzugs ins Land zu sehen. Gott nutzt sie, um Christus Raum zu geben, im eigenen Innern, in Beziehungen und im gemeinsamen Zeugnis. Dieses Bewusstsein relativiert nicht die Schwere der Auseinandersetzungen, aber es nimmt ihnen den fatalistischen Beigeschmack. Aus der Sicht des Herrn sind auch müde Schritte und scheinbar kleine Siege Teil eines größeren Vorrückens seines Reiches. Wer so auf den Weg schaut, kann mitten im Kampf danken, dass der Herr seine priesterische Armee nicht verlässt, sondern sie durch jeden Schlag hindurch tiefer in die Wirklichkeit seines guten Landes hineinführt. Die Stiftshütte des Zeugnisses, Gottes Wohnung und Zeugnis auf unseren Schultern. Im Herzen der Wüstenreise steht ein Zelt. 4. Mose erinnert daran, dass Israel nicht nur unterwegs war, sondern eine Mitte hatte, die Stiftshütte des Zeugnisses. Als sie aufgerichtet wurde, heißt es, und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses, und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Die Wohnung ist der Ort, an dem der unsichtbare Gott mitten unter seinem Volk wohnt, und die Wolke macht seine Gegenwart sichtbar. Zugleich ist von der Lade des Zeugnisses die Rede, jenem Kasten aus Akazienholz, überzogen mit Gold, in dem die Tafeln des Gesetzes lagen. dass sie Lade des Zeugnisses heißt, zeigt, in ihr ist niedergelegt, wer Gott ist, was er von seinem Volk erwartet und wie er selbst in Treue zu seinem Wort steht. Die Stiftshütte mit der Lade ist damit mehr als ein religiöser Mittelpunkt, sie ist die bewegliche Wohnung Gottes und zugleich das Zeichen seines Wesens inmitten einer unsteten, widersprüchlichen Welt. Als priesterliches Heer, das den Heiligen Krieg führte, trugen Gottes erwählte Erlöste Gottes Wohnstätte mit sich, die Stiftshütte des Zeugnisses samt der Lade des Zeugnisses. Das zeigt, dass wir im heutigen Gemeindeleben Gottes Zeugnis gemeinsam mit Gott selbst tragen. Auf unseren Schultern tragen wir nicht nur Gottes Wohnstätte, sondern auch den darin wohnenden Gott selbst. Bemerkenswert ist, dass diese Wohnung getragen werden muss. Die Leviten nehmen die Stangen der Lade auf ihre Schultern, die Stiftshütte wird abgebaut, eingehüllt, wieder aufgerichtet. So wird sichtbar, das Volk trägt Gottes Zeugnis und zugleich trägt dieses Zeugnis das Volk. Geistlich betrachtet zielt dieses Bild auf die Gemeinde, die im Neuen Testament als Wohnung Gottes im Geist beschrieben wird. Dort, wo Männer und Frauen sich um Christus sammeln, sein Wort bewahren und seine Gegenwart suchen, wird die Wirklichkeit der Stiftshütte sichtbar. In den Augen der Umwelt mag es widersprüchlich erscheinen, Zeit und Kraft für Gottes Haus aufzuwenden, während so viele andere Dinge drängen. Doch das Alte Testament lässt ahnen, wie Gott selbst darauf schaut, wer seinen Wohnort und sein Zeugnis auf die Schultern nimmt, steht in der Linie dessen, was sein Herz bewegt. Die Wolken- und Feuersäule über der Stiftshütte mahnt uns, die Gegenwart Gottes nicht losgelöst von seinem Haus zu denken. In der Verbindung mit seiner Wohnung schenkt er Richtung, Schutz und Licht. Gerade in Zeiten, in denen vieles in Bewegung ist, ist es tief tröstlich, zu wissen, der Herr bindet seine Gegenwart an sein Zeugnis. Dort, wo Christus als die wahre Lade in der Mitte geehrt wird, hat Gott eine sichtbare Adresse in dieser Welt. Wer daran Anteil hat, trägt nicht eine Last unter vielen, sondern den Schatz, an dem Gottes eigenes Herz hängt, und darf im Tragen erleben, dass er selbst von diesem Gott getragen wird. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses, und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Das Bild der Stiftshütte des Zeugnisses stellt eine leise, aber grundlegende Frage an unser Verständnis von Gemeinde. Wenn Gemeinde vor allem als Ort gegenseitiger Bedürfnisse verstanden wird, verliert sie leicht die Mitte. Die Wüstenberichte erinnern daran, dass Gottes Volk seine Berufung gerade darin hat, seine Wohnung und sein Zeugnis zu tragen, auch wenn das Wege, Mühe und Unbequemlichkeiten bedeutet. In der Praxis heißt das, Christus als Zentrum nicht preiszugeben, das gemeinsame Hören auf sein Wort hochzuschätzen und die unscheinbaren Dienste zu würdigen, durch die sein Haus aufgebaut wird. Wer so denkt, sieht im Gemeindeleben nicht mehr eine zusätzliche Belastung, sondern den Raum, in dem Gottes Gegenwart Wohnung nimmt und sichtbar wird. Das gibt stillen Diensten Gewicht und schenkt ermüdeten Schultern neuen Sinn. Jede Treue im Tragen von Gottes Zeugnis ist Teil einer Geschichte, in der er selbst sich eine Wohnstätte bereitet, und gerade dort, wo Menschen sich für sein Haus verausgaben, lässt er erfahren, wie gut es ist, von ihm getragen zu werden. Herr Jesus Christus, du kennst jede Etappe unseres Weges, die Wüstenstrecken ebenso wie die Oasen, und nichts davon ist in deinen Augen vergeblich. Stärke unser Vertrauen, dass deine Fürsorge, deine Zucht und deine Führung uns nicht zerstören, sondern uns vorbereiten, mehr von dir als unserem guten Land zu besitzen. Lass uns als priesterliche Armee mit dir gehen und für dich kämpfen, nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft deiner Auferstehung, damit die unsichtbaren Mächte zurückgedrängt und Spuren deines Königreiches sichtbar werden. Baue uns als deine Wohnstätte auf und lehre uns, dein Zeugnis gemeinsam zu tragen, auch wenn andere es nicht verstehen. Fülle unsere Herzen mit der Gewissheit, dass du mitten unter deinem Volk wohnst und uns sicher zu deiner Ruhe führen wirst. Amen.